Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Follow the Rechtsstaat. Ich darf heute an Nikos Stelle sozusagen mit dem Dr. Stefan Brink, dem üblichen mittlerweile Podcast-Moderatoren, diese Folge leiten, denn der Nico ist auf mexikanischen Abwegen vorübergehend unterwegs und deshalb spreche ich heute mal mit Stefan. Ich freue mich, dass wir das zusammen machen können. Hi Stefan.
Hi, grüß dich. Max, ich freue mich auch sehr.
Schön. Wir haben uns beide überlegt, so eine Art Mix aus verschiedenem der Zuhörerschaft zu präsentieren. Wir wollen einfach ein paar aktuelle Dinge untersuchen, sowohl Rechtsprechung als auch einfach Vorschläge von Tech-Giganten und Multimilliardären, die eben auch die Themen dieses Podcasts tangieren, ein wenig besprechen und einordnen mit dem nötigen Kritik auch an der Stelle. Und da hattest du, Stefan, mich auf ein spannendes Thema tatsächlich auch gebracht, hier von dem Oracle-Chef. Das ist ja der Larry Ellison, der CTO, technischer Direktor heißt das, also Chief Technology Officer ist dieser spannende Begriff und ist eben in der Hierarchie dort bei Oracle eben die oberste technische Leitungsposition. Und der hat interessante, wie sie hier genannt werden, Überwachungsfantasien geäußert. Das ist recht interessant. Man muss sagen, also ich auch beim Lesen dieser Vorschläge natürlich kann dem einiges abgewinnen, gerade weil scheinbar auch Anlass vielleicht war, die immer wiederkehrenden, bedauernswerten Phänomene der Polizeigewalt auch zum Teil in den USA, wo er überlegt hat, wie kann man dem denn Abhilfe schaffen, wie kann man das vermeiden und wie kann man da gewisserweise vielleicht für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft sorgen durch mehr Sicherheit. Und dann sind wir natürlich in dem üblichen Dilemma unserer Zivilisation zwischen Sicherheit und Freiheit. Und deshalb ist dieses Thema gewisserweise an dieser Schnittstelle von beidem und deshalb sehr spannend. Der Ellison hat nämlich vorgeschlagen, so eine Art überbordende Überwachung eigentlich von Bürgern und Polizei. Er hat vor allem vorgeschlagen, dass man sozusagen dauerhaft Polizei und Bürger überwacht, zum Beispiel auch jetzt bei den Bodycams, die Polizisten ja üblicherweise tragen, dass die dauerhaft laufen sollen, beispielsweise war einer seiner Vorschläge, nicht?
Genau. Wir sind es ja schon gewohnt, Max, dass die Tech-Giganten und die Milliardäre ihre Meinung zu allen möglichen Themen äußern. Und wir vermuten immer, weil sie wirtschaftlich erfolgreich sind oder technisch gut drauf, dass sie auch kluge politische oder gesellschaftsrelevante Überlegungen haben. Peter Thiel ist so ein Kandidat, der immer mal wieder was sagt. Natürlich Elon Musk sagt sehr viel, möglicherweise zu viel. Und jetzt hat sich der Oracle-Gründer auch noch mal zu Wort gemeldet. Und ja, ich glaube tatsächlich, spricht nichts dagegen, dass jeder seinen Beitrag leistet bei der gesellschaftlichen Frage, wie wir mit Technik umgehen und wie wir in Zukunft gut und gerecht zusammenleben. Allerdings die Vorschläge, die er macht, scheinen mir, vielleicht anders als dir, Max, gar nicht so wahnsinnig gut durchdacht. Er sagt zum einen, lasst uns doch alles mit Kameras überwachen, KI-basiert, gehört natürlich heute dazu, mit intelligenten Kameras überwachen und dann zeigen sich, meint er, die Bürger von ihrer besten Seite. Und dazu kann ich als Datenschützer eigentlich zunächst mal nur allgemein einordnen. Ja, ich glaube, er hat recht, dass wenn man Überwachungstechnik einsetzt, dass das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger sich ändert. Ja, dass also Überwachung tatsächlich was mit uns macht. Das ist jetzt aber keine so ganz neue Erkenntnis, dass sozialer Druck, der ausgeübt wird, tatsächlich dazu führt, dass Menschen sich anders verhalten. Das kennen wir schon aus der Kindererziehung. Das ist der soziale Druck in der Familie. Wenn die Eltern da sind und aufpassen, verhalten sich Kinder anders, als wenn sie glauben, unbeobachtet zu sein. Und das Gleiche gilt auch mit ein bisschen Abschwächung durch das gereifte Verantwortungsbewusstsein Erwachsener. Auch dann, wenn sozialer Druck auf die Allgemeinheit oder erwachsene Menschen ausgeübt wird. Das ist jetzt aber keine neue Erkenntnis. Die Frage ist doch vielmehr, ob das gut und sinnvoll ist, ob das insbesondere verhältnismäßig ist. Und da sind wir schon dann mittendrin in der rechtlichen Debatte. Was sagt uns zum Beispiel zu solchen Überwachungsfantasien die Datenschutzgrundverordnung? Was würde uns unsere Verfassung oder die EU-Grundrechtecharta sagen? Und dann wird es interessant, da hören dann aber auch schon die Vorschläge von Mr. Ellison auf. Ich glaube tatsächlich, dass er sozusagen an einem sinnvollen ersten Gedanken nachgeht. Wäre doch schön, wenn sich alle anständig benehmen und das alles ein bisschen ordentlicher wäre. Aber die Frage ist eben weitergehender und komplexer, als dass man sie sozusagen technisch lösen könnte.
Ja, kann ich viel abgewinnen, dem was du sagst. Das sehe ich sehr ähnlich. Wenngleich, klar, also wir haben ja nun mal auch Sicherheitsprobleme, das ist ja ganz klar auch dem entgegenzusetzen, gerade an öffentlichen Plätzen. Die Diskussion beispielsweise von der Überwachung solcher öffentlicher Plätze, sei es jetzt ein Marktplatz oder ein U-Bahnhof oder sonstiges, das ist ja schon oft viel diskutiert worden. Ja, ich denke, das kann jedenfalls dem Sicherheitsgefühl der Bürger natürlich zuträglich sein, wenn man so etwas verbreitet implementieren würde. Aber eben das Sicherheitsgefühl ist eben auch nicht alles. Und wie gesagt, das kommt immer aufs Maß natürlich an. Und das Interessante an Allisons Vorschlägen, sollte man den Zuhörern vielleicht nochmal näher erklären, ist ja auch, dass er so weit geht, die Kamera beispielsweise bei den Polizisten, die Bodycams, sollen nach seinem Vorschlag immer eingeschaltet sein. Selbst beim Gang auf die Toilette soll alles aufgezeichnet werden. Da wissen wir natürlich auch als Juristen schon aus dem ersten Semester, dass das natürlich ein Eingriff, tiefer Eingriff in die Intimsphäre auch sein dürfte, der sich
und
natürlich verbietet.
Das, glaube ich, hätte er auch selbst durch ein bisschen Nachdenken, hätte er selbst drauf kommen können, dass das offensichtlich zu weit geht. Du hast vollkommen recht. Technikeinsatz, auch über Einsatz von Überwachungstechnik, macht was mit dem Sicherheitsgefühl von Menschen. Wir sehen aber auch da, dass man ein bisschen intensiver darüber nachdenken muss. Ja, wenn ich den Mitbürgerinnen erkläre, dass ein Marktplatz überwacht ist, dann fühlt sich der ein oder andere sicherer. Dann stellt sich aber sofort die nächste Frage. Ja, wenn mir jetzt hier was passiert auf dem Marktplatz, ich werde körperlich angegriffen oder ich werde bestohlen oder beleidigt, kommt dann eigentlich jemand und hilft mir? Also was bringt mir eigentlich tatsächlich die Kameraüberwachung gegen die Straftat selbst? Häufig wenig. Nämlich dadurch, dass da irgendwo eine Kamera steht, lässt sich ja ein Täter vielleicht nicht unbedingt abhalten. Viele spontane Taten, gerade auch Gewalttaten, sind spontan und emotional geprägt, nehmen auf sowas nicht Rücksicht. Wenn der Täter mit Vorbereitungen vorgeht, dann reicht ja häufig schon eine ins Gesicht gezogene Baseballkappe, um das Thema Gesichtserkennung und Videoüberwachung auszuschalten. Und damit verlagert sich auf einmal die Thematik eine Stufe weiter, nämlich auf die Frage, ja, greifen denn dann auch Sicherheitsbehörden auf dieser Basis ein oder übernächster Schritt, sind denn solche Aufnahmen dann verwertbar vor Gericht zum Beispiel? Wenn ich rausfinden will, wer war denn der Täter oder der Täter ist gefunden worden mit den Mitteln der Gesichtserkennung, hilft mir das dann vor Gericht tatsächlich weiter? Und die Fragen muss man natürlich auch mitstellen und dann kommt man in vielen Fällen zum Ergebnis, nee, das ist problematisch. Entweder es funktioniert technisch nicht. Wir hatten mal einen Großversuch des Bundesinnenministeriums, einen Bahnhof in Berlin, wo man versucht hat, mit Gesichterkennung zu arbeiten und siehe da, wahnsinnig viele False Positives, also sehr viele Fehlalarme, die da ausgelöst wurden, so viele, dass die Polizei am Ende keine Lust mehr hatte, hinzugehen, wenn Alarm ausgelöst wurde, das muss man sich auch überlegen. Und deswegen, es ist halt ein bisschen schwieriger, als die Damen und Herren Milliardäre sich das manchmal vorstellen, zumal es ist schwieriger in Kontexten, wo sie ihre eigene Technik verkaufen wollen oder ihr Know-how gegen Geld zur Verfügung stellen wollen, dann denken sie häufig nicht an den zweiten oder dritten Schritt danach. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen noch, Max, nämlich das Thema Bodycams. Das ist natürlich nochmal ein bisschen anders gelagert, wenn wir nicht die Bürger überwachen, sondern wenn wir Bedienstete, öffentlich Bedienstete, Beamtinnen und Beamte überwachen, wie zum Beispiel bei der Polizei mit den Bodycams. Das ist nochmal ein bisschen andere Ebene, würde ich sagen. Da geht es dann eben nicht darum, in Bürgerrechte einzugreifen, sondern umgekehrt letztlich auch eine Grundlage dafür zu schaffen, dass sich die Polizisten im Dienst bei der Ausübung ihrer Hoheitsgewalt sozusagen selbst kontrolliert sehen, dass sie wissen, dass das, was sie tun, dokumentiert wird. Und dass sie das erstens in ihrer Absicht bekräftigt, rechtmäßig vorzugehen. Und zweitens, wenn sie das nicht schaffen im Einzelfall, was ja durchaus vorkommt, dass auch die Polizei überreagiert oder nicht reagiert, obwohl sie reagieren müsste, dass das dann später für den Bürger belegbar ist. Dass man also Beweise gegen Polizeiversagen sammeln kann. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Ebene.
Ja, definitiv. Ja, nee, auf jeden Fall. Das ist ja auch das der Grund, warum der Allison dann auch natürlich wieder einschränkend zu seinen Vorschlägen der dauerhaft laufenden Kamera gesagt hat, dass es dort eine Auswertung mittels KI geben soll, die dann gegebenenfalls, so habe ich es jedenfalls verstanden, insofern die KI denkt, eine Situation, die sie über die Bodycam sieht, ist jetzt vielleicht eine Gefährdungslage oder eine Eskalation, ein Einsatz. Dann beginnt sie das zu speichern oder weiterzugeben oder jedenfalls Alarm zu schlagen, vielleicht in der Zentrale oder dergleichen. Gibt es ja sicherlich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Und in all den Situationen, in denen das nicht der Fall ist, zum Beispiel jetzt der vorhin erwähnte Toilettengang des Beamten, dann entscheidet die KI möglicherweise eben, das soll gar nicht gespeichert oder gegebenenfalls direkt gelöscht werden, nicht weitergeleitet. Und ich kann deiner Kritik natürlich was abgewinnen und die ist ja auch so. Die Technik ist dahingehend überhaupt nicht ausgereift und ermöglicht das nicht, wie du ja anhand dieses empirischen Experiments auch belegen kannst. Ich vermute aber, der Larry Ellison wird natürlich seinen Ideen die Prämisse zugrunde legen, dass die Technik optimal das tut und erreicht, was sie dann tun soll. Und da kann man ja schon überlegen.
Da hat sich auch viel getan, Max. Gerade in den letzten Jahren hat, ursprünglich hieß das mal intelligente Videoüberwachung, inzwischen eben KI-Videoüberwachung, da hat sich einiges getan. Ich kann mich noch daran erinnern, in meiner Amtszeit in Baden-Württemberg hatten wir schon im Jahre 2019 einen Großversuch in Mannheim, wo diese intelligente Videoüberwachung durch die Polizei versucht wurde, wo man genau das machte, was du angesprochen hast, nämlich die Kameras erst loslaufen zu lassen, wenn vorher ein Algorithmus erkannt hat, das ist jetzt eine spannende Szene. Ja, da ist jemand gestürzt oder da läuft jemand weg oder da prügeln sich zwei Menschen und dann geht die Kamera erst an. Das ist unter Datenschutzgesichtspunkten super. Das ist das Prinzip der Datenminimierung, Artikel 5 Datenschutzgrundverordnung, dass also wirklich nur dann Informationen erhoben werden durch die Polizei, wenn das erforderlich ist. Und das haben wir als Datenschützer unterstützt, diesen wirklich breit angelegten Versuch. Und da gab es durchaus gewisse Erfolge, aber sie waren eben noch lange nicht perfekt. Manchmal löste die Kamera aus, obwohl es da nichts zu sehen gab. Und manchmal hat sie selbst bei großem Getümmel nicht aufgezeichnet, hat nicht geholfen. Ich glaube schon, dass man das noch weiterentwickeln kann. Es mag auch sein, dass durch den Einsatz künstlicher Intelligenz man da noch eine höhere Trefferquote hat. Und wenn das geht und wenn das Bürgerrechte schont, indem dann eben weniger Aufzeichnungen gemacht werden, muss man sich dagegen ja auch nicht wehren sozusagen. Kritisch wird es halt in den Fällen, wo Bürger darauf angewiesen sind, dass die Polizei einschreitet. Und wenn dann die KI dazwischen steht und sagt, nö, da machen wir mal nichts, dann hast du eben tatsächlich das Problem, dass der Staat Technik einsetzt, die nicht zuverlässig ist oder nicht kontrollierbar ist. Ja, KI ist in vielen Bereichen ja eine Blackbox. Und dann dem Bürger zu sagen, ja, ich habe schon eine Schutzpflicht dir gegenüber, aber die KI war anderer Auffassung, das ist halt zu wenig.
Ja, klar. Das ist so ein Abgeben der Aufgaben an eben unsichere Beamten, die dann eben KI-Beamte sein sollen sozusagen. Nee, völlig richtig, ja. Was ist mit dem Thema? Hast du noch was dazu zu sagen?
Es gab noch eine Bemerkung, die der Ellison hat fallen lassen, die zeigt sozusagen, in welchem gedanklichen Konstrukt er sich bewegt. Er beschäftigt sich mit dem Thema, das in den USA eine sehr große Rolle spielt. Bei uns zum Glück nicht in diesem Ausmaß, aber natürlich auch ein Thema ist. Es ist die Sicherheit an Schulen. In den USA immer wieder die Thematik Amokläufe, auch die Frage Mitführen von Waffen an Schulen haben wir in dem Ausmaß jedenfalls nicht in Deutschland. Und da sagt Ellison, wir glauben, wir können Schulen absolut abriegeln, um da für mehr Sicherheit zu sorgen. Das sind so Äußerungen, an denen man erkennt, dass er, glaube ich, einfach von falschen Voraussetzungen ausgeht. Schulen absolut abriegeln, das sind so theoretische Fantasien. Man könnte so etwas wie absolute Sicherheit herstellen. Und wer das macht, wer das versucht, der bringt den Konflikt, den wir haben, den du vorhin ja vollkommen zu Recht benannt hast, Max, nämlich den Konflikt zwischen Sicherheit und Freiheit, der bringt diesen Konflikt und seine Lösung in eine Schieflage. Wer glaubt, es gäbe sowas wie absolute Sicherheit, der wird die Sicherheitsziele immer höher bewerten als die dafür geopferte Freiheit und wird dabei feststellen, dass das Sicherheitsbedürfnis des Menschen unbegrenzt ist. Schau dir an, Statistiken über die Sicherheit in der Bundesrepublik in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren. Tatsache ist, wir leben in einer immer sichereren Umwelt. Es gibt immer weniger Straftaten. Natürlich gibt es bestimmte Arten von Straftaten, die es vorher nicht gab. Also was weiß ich, Beleidigungen im Netz und Ähnliches. Aber insgesamt gesehen ist die Kriminalstatistik ein Beleg dafür, dass wir in unserer Gesellschaft immer ziviler werden und immer seltener Gewalt und sonstige Kriminalität zum Vorschein kommt. Wer in dem Kontext sich dann anschaut, dass das Sicherheitsgefühl vieler Bürgerinnen und Bürger nicht im gleichen Maße gestärkt worden ist, sondern im Gegenteil, sich viele heute unsicherer fühlen als zu den Zeiten, in denen es sehr viel mehr Straftaten gab, der merkt, dass Sicherheit letztlich ein totalitäres Ziel ist, das man nie erreichen kann, wo der Mensch immer rufen wird, ich will aber noch mehr, ich will aber noch mehr. Ich will am liebsten, dass alle Straftaten im Vorfeld schon verhindert werden. Und wenn man das so fasst, dann kann man dem Ziel Sicherheit nie gerecht werden. Und umgekehrt, dann opfert man alles für die Sicherheit. Und genau das ist der Punkt, wo die Datenschützer und die Freiheitsliebenden sagen, das ist nicht richtig, das kann nicht richtig sein. Da müssen wir vorher vernünftig und eben verhältnismäßig eingreifen und sagen, nee, theoretische Idee, schwer umsetzbar und auch das Ergebnis gefällt uns nicht. Deswegen da die Einwände der Datenschützer.
Ja. Und Stichwort Datenschutz könnte uns vor allem mit Blick auf die Zeit, ich glaube, wir können uns noch länger über diese Dinge unterhalten, gerade weil es ja dann auch zum Teil wirklich in schon fast philosophische Ebenen geht. Aber genau, Stichwort Datenschutz bringt uns eigentlich zu dem nächsten Thema, was wir uns beide überlegt haben, was jetzt vor allem in Australien, wie ich das mitbekommen habe, wieder auftauchte, sind Vorschläge für eine Art Altersbeschränkung, also eine Art Mindestalter für die Nutzung von Social-Media-Plattformen.
Absolut. Da hat die australische Regierung einen Aspekt aufgegriffen, der uns auch schon lange beschäftigt, auch in Europa, auch in den USA übrigens eine immer größere Rolle spielt, nämlich die Frage, wollen wir eigentlich zulassen, dass Kinder, also je nachdem, wie man rechnen will, unter 13-Jährige, unter 14-Jährige, jedenfalls Minderjährige, unbegrenzten Zugang zu Social Media haben sollen. Und in Australien ist jetzt gerade im parlamentarischen Verfahren im Gespräch, unter 14- beziehungsweise unter 16-Jährige von der Nutzung von Social Media auszusperren oder zumindest den Zugang wesentlich zu erschweren. Ich glaube, die Gründe liegen auf der Hand. Social Media hat, wie wir zur Kenntnis nehmen müssen, schädliche Auswirkungen auf alle, auf die gesamte Gesellschaft, was die Präsentation und auch den Konsum von Gewalt und von Sexualität angeht. Hass im Netz ist inzwischen, glaube ich, bei jedem angekommen. Stärkung von extremistischen Bestrebungen. Bei Kindern spielt es nochmal eine besondere Rolle, dass sie sozusagen besonders gefährdet sind, von dem Medium sozusagen aufgesogen zu werden. Die durchschnittliche Nutzungsdauer, auch bei uns in Deutschland, beträgt bei unter 18-Jährigen inzwischen 6 Stunden. Ja, da geht es um durchschnittliche Nutzungsdauer. Unfassbar, also sie machen nichts mehr als zumindest, also das ist nicht nur Social Media, aber mit dem Smartphone unterwegs zu sein. Und auch da gibt es inzwischen sehr gute Studien, die belegen, dass jedenfalls bestimmte Angebote im Netz, da zählt Social Media auf jeden Fall dazu, auch Suchtqualität haben können. Und gerade zeigen uns psychiatrische Studien, eine davon haben wir zum Beispiel im Rat für digitale Ökologie vor wenigen Monaten veröffentlicht, belegen, dass dort tatsächlich eine Suchtqualität besteht. Max, jetzt bist du halb so alt wie ich und bist näher dran an der Nutzung von Social Media und überhaupt sozusagen gehörst du mit Sicherheit zu denjenigen, die sich im Netz unmittelbarer und auch vertrauter tummeln, als ich das mache. Was hältst du denn von dem Vorschlag, zu sagen, Kinder raus aus dem Netz?
Ja, natürlich als jemand, der in dem Sinne konservativ ist, dass er den Gedanken des klassischen Liberalismus wirklich im Herzen trägt und dem das ganz wichtig ist, ist das natürlich erstmal eine klare Freiheitseinschränkung und eine ganz deutliche Freiheitseinschränkung auch. Aber eben die Gefahren und auch die Nachteile, wie du sie auch schon benannt hast, wiegen schwer. Und das ist auch ersichtlich und das wird auch immer ersichtlicher durch immer mehr Studien, die das eben offenlegen. Demnach, ja, wir haben ja auch im Grundgesetz Möglichkeiten der Freiheitseinschränkung zum Zwecke des Jugendschutzes. Und das wäre ja hier genau auch die Weichenstellung, die man da eben nutzen würde für, logischerweise. Ja, es ist wirklich schwierig. Ich habe ehrlich gesagt keine abgeschlossene Meinung dazu, weil ich sehe natürlich auch die Vorteile für die Jugend, sich eben zu informieren über Dinge auch unabhängig und losgelöst vielleicht von der Tagesschau im Fernsehen oder einem Zeitungsartikel auf einer Papierzeitung, die sie sicherlich nicht mehr kaufen, die auch ich nicht mehr kaufe, sondern alles digital habe. Und was ich auch gelesen habe, was ich überzeugend fand, das kam aus dem australischen Parlament, war ein Einwand von der Opposition dort, die gesagt haben, dass es ja eben auch Jugendliche gibt, die sich in einer gewissen Minderheit wiederfinden, egal ob das jetzt LGBT sei, meinetwegen auch gläubige Leute oder, also es gibt ja diverse Minderheiten auf so einer identitären Weise eben, Identitätsebene meine ich, dass die beispielsweise in Klassen oder in sonstigen Bereichen nicht so richtig jemanden Gleichgesinnten finden zugunsten eines Austauschs, den sie dann aber natürlich auf Social-Media-Plattformen finden könnten, weil es eben einen größeren Raum eröffnet, ne? über die ganze Nation oder die ganze Welt hinweg. Und das sind natürlich auch jetzt Vorteile und nützliche Dinge für die Jugend, die man auch eben nicht von der Hand weisen sollte, so einfach. Also die Einschränkung wiegt schon schwer und das ist echt, ich kann mir keine abschließende Meinung dazu erlauben. Es ist eine ganz schwierige Sache, aber ich denke, eine Mindestaltersgrenze irgendwo Richtung 10, 12 würde ich noch, also auf jeden Fall vertretbar erachten. Wenn es jetzt irgendwie 16 sein soll, schon ein bisschen spät angelegt, würde ich persönlich sagen. Aber das ist jetzt echt gut dünken.
Ja. Ich glaube auch, dass wir uns sozusagen bei den jüngeren Kindern relativ leicht tun, weil wir da noch mehr im Kopf haben, dass es tatsächlich sowas wie Kindheit gibt und ein Konzept von Kindheit, das tatsächlich eben auch vorsieht, dass Kinder beschützt werden und auch aktiv beschützt werden. Dass wir sehen, dass Kinder nicht junge Erwachsene sind, sondern dass sie häufig ihre eigenen Interessen nicht erkennen, dass sie Unterstützung brauchen, dass sie vor anderen in Schutz genommen werden müssen. Und da ist es ganz natürlich, dass man dann eben dem Zehnjährigen sozusagen das Klappmesser aus der Hand nimmt und sagt, nee, das ist jetzt keine so gute Idee. Und dann hat man eben mit dem Heranwachsenden, der schon stärker auch seine Umwelt wahrnimmt, der stärker auf andere Rücksicht nimmt, der seine eigene Rolle besser einordnen kann, Schwierigkeiten, ihm Dinge aus der Hand zu nehmen. Trotzdem sind ja auch 14- und 16-Jährige noch durchaus schutzbedürftig. Wie glaubst du denn, könnte man, selbst wenn man kein striktes Verbot ausspricht, Social Media zu nutzen, wie könnte man denn die 14-, 16-, 17-Jährigen vor den Gefahren von Social Media nutzen? Auch gerade vor dem Hintergrund, dass vieles von dem, was da im Netz angeboten wird, ja gerade darauf angelegt ist, menschliche Schwächen zu nutzen. Also, dass wenn ich mir YouTube-Videos anschaue und dann auf einmal feststelle, hoppla, ich mache das jetzt schon seit 2 Stunden, ich komme da gar nicht mehr los, ja, dass das nicht irgendwie mein persönlicher Fehler ist oder damit zusammenhängt, dass ich halt ein bisschen schwach bin, was Überzeugung oder was Selbstkontrolle angeht, sondern das sind ja gezielte Maßnahmen der Anbieter, die genau die Schwächen der menschlichen Psyche ausnutzen. Wie würdest du denn in so einem Kontext sagen, wie schützen wir denn auch die älteren Minderjährigen in so einem Kontext?
Ja, ganz klassisch ist natürlich das, was man auch viel hört, eine Aufklärungskampagnen. Also irgendwie meinetwegen bereits in der schulischen Ebene eine Weiterbildung, eine Fortbildung auf Unterrichtsebene für Kinder und Jugendliche in diesem Alter. Das ist natürlich klassischerweise möglich und sinnvoll. Aber was du ansprichst, ist natürlich völlig richtig und auch eigentlich etwas, was ich stets bei solchen Themen denke. Muss es gleich das gesetzliche Verbot sein oder ist das nicht eher eine Art vielleicht kulturelles Problem, was man auf einer anderen Ebene vielleicht lösen sollte, könnte, als gleich mit dem wirklich scharfen Schwert des Strafrechts auch meinetwegen. Jetzt gerade, ich denke zum Beispiel an Phänomene wie Catcalling, das sind so kulturell sehr unschöne Dinge zum Beispiel. Und da wurde auch viel diskutiert, soll man das jetzt gleich verbieten und unter Strafe stellen. Und ich finde das manchmal sehr schwierig, da gleich nach dem Staat zu fragen, was eigentlich ein kultureller Missstand ist, der vielleicht auch einfach durch den zwischenmenschlichen Austausch geregelt wird, durch soziale Konsequenzen für die Person, die derartige Dinge tut. Und so ist es eben auch mit Social Media und gerade auch im Rahmen von Pornografie wurden diese Debatten geführt über die Altersgrenze. Das ist ja dann auch vielleicht zuvörderst eigentlich der Auftrag der Eltern. Also das ist ja schon was man sich dann eher stellt, auch ich mir dann für meine zukünftigen Kinder natürlich, ab wann sollen die überhaupt ein Smartphone in der Hand halten oder überhaupt so ein Gerät? Ja. Und bin ich nicht dazu berufen, auch die Social-Media-Aktivitäten zumindest ein bisschen mal zu überwachen, mal nachzufragen, was schaust du denn da, was machst du da und dies, das. Aber ich verstehe natürlich auch, dass viele Eltern das einfach nicht leisten können und da natürlich ein Schutzbedürfnis besteht zugunsten der Kinder auf jeden Fall. Und das muss staatlicherseits dann ausgeführt werden.
Finde ich, ist eine sehr schöne liberale Position, die du da einnimmst. Allerdings rechtlich gesprochen gibt es ja nicht nur ein Übermaßverbot, wenn man auf den Staat guckt, es gibt ja auch ein Untermaßverbot. Ja, wenn Schutzpflichten bestehen, kann sich der Staat nicht ohne weiteres darauf berufen, dass ja eigentlich die Eltern richten sollten oder die Schule richten sollten. Wenn wir es sehen, ist jedenfalls mein Eindruck, dass sehr, sehr viele Eltern da kann ich mit mir selbst auch anfangen. Ja, bin Vater von 3 Töchtern, die inzwischen groß sind und meiner Aufsicht nicht mehr bedürfen. Aber natürlich stellte sich derzeit, als sie herangewachsen sind, auch die Frage, was mache ich denn jetzt genau? Meine älteste Tochter hat mit 16 ein Smartphone bekommen. Das ist jetzt allerdings auch schon 10 Jahre her. Die zweite mit 14, die dritte so mit 12, 13. Da stellt sich immer die Frage, guckst du wirklich nach? Man will den Kindern dann natürlich auch einen gewissen Freiraum lassen. Man will ja nicht ständig hinter ihnen stehen und gucken. Man vertraut ihnen in Anführungszeichen, aber man weiß ganz genau die Dinge, mit denen sie konfrontiert werden. Und da geht es natürlich um Pornografie, auch um harte Pornografie. Ja? Da geht es um Gewaltdarstellung und Ähnliches. Das hast du nicht im Griff und das kriegst du auch nicht ohne weiteres raus. Auch das gehört meiner Ansicht nach mit zum Stichwort Untermaßverbot dazu. Es ist ja schön zu glauben, dass die Kinder dann selbst von sich aus zu den Eltern kommen und sagen, ich habe da was gesehen, lass uns mal drüber reden. Das Gegenteil ist ja der Fall. Ja, das Gegenteil ist der Fall, wenn sie was Schreckliches sehen im Netz, dann vermuten sie erstmal einen Fehler bei sich oder versuchen das zu verschweigen und fressen es in sich rein. Und dadurch wird es besonders schlimm. Ja? Und umgekehrt, wenn ich dann anfange, auch als Elternteil mit Verboten zu agieren, ist die natürlichste Reaktion, gerade bei Heranwachsenden, zu sagen, so, du hast es mir verboten, das scheint ja erstens interessant zu sein. Und zweitens, ich glaube, ich probiere jetzt mal meine Persönlichkeit hier aus zu entfalten und dann entsprechend dagegen agiert. Es gibt dann aus meiner Sicht eigentlich nur den realistischen Blick darauf, was kommt denn an Schutz tatsächlich bei den Kindern an? Und da ist das Resümee, das wir jetzt ziehen würden, wirklich sehr bedenklich und ja letztlich erschütternd. Da kommt nicht viel Schutz an. Und wenn das so ist, dann kommen wir eben auch mit liberalen Ansätzen nicht wirklich weiter, sondern dann muss der Staat marschieren. Dann muss der Staat sich drum kümmern, diese Untergewährleistung von Schutz in irgendeiner Weise aufzufangen. Und das sehe ich nicht im Moment, dass sich da tatsächlich mit Erfolg jedenfalls staatliche Stellen, zum Beispiel die Schulen, oder eben dann auch der Gesetzgeber in besonderer Weise hervortun würden.
Ja, völlig richtig. Ich denke, dann ist letztlich die Diskussion einfach nur darum, wo man die Altersgrenze ansetzt. Ich tue mich schon schwer damit, so irgendwie über 16 Jahre nachzudenken, wenn wir doch parallel jetzt eine Regierung hatten, die tatsächlich vorgeschlagen hat, 16-Jährige sollten doch auch wählen dürfen. Und das ist dann so ein bisschen widersprüchlich, finde ich, wenn man doch auch dafür einen gewissen Reifegrad voraussetzt, der dann aber wiederum fehlen soll bei der Social-Media-Nutzung. Das leuchtet nicht ein. Und das kann man auch kaum vermitteln. Und ich denke, es gibt auch viele Studien, die mittlerweile auch nachweisen, dass die Jugend immer früher reifer wird in bestimmten Dingen, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Entwicklung der Sexualität und verschiedenen Dingen und auch viel belesener sind. Also die informieren sich auch in einem ganz gewaltigen Maße, wie das vielleicht vorhergegangene Generationen zum Teil gar nicht getan haben, weil sie vielleicht auch nicht so richtig konnten, weil der Informationszugang übers Internet, über Social Media auch und der Austausch auch mit Leuten weit über den eigenen Freundeskreis lokal hinaus ist natürlich ja der Antrieb auch dafür und insofern auch wieder, wie gesagt, einer der Vorteile, die ich eingangs schon erwähnte. Deshalb schwierig, die Altersgrenze da festzumachen, ja.
Absolut. Und nicht nur die Festlegung der Altersgrenze ist schwierig, sondern auch die Überwachung. Also aus Sicht der Anbieter von Social Media, wie kriege ich eigentlich raus, wie alt der am anderen Ende der Leitung ist? Ja, das geht auch um das datenschutzrechtlich sehr relevante Thema Altersverifikation. Letztlich müsste der Anbieter ja fragen, wie alt bist denn du? Und da Jugendliche, wenn sie das Problem sehen, dann gerne mal ein paar Jahre auf ihr Geburtsdatum draufrechnen, wird man vom Anbieter wohl erwarten können, dass er das auch in irgendeiner Weise überprüft. Und schon sind wir bei der Fragestellung, darf er deswegen jetzt personenbezogene Daten erheben? Darf er zum Beispiel von dem Nutzer verlangen, dass er seinen Ausweis kopiert, in dem sich das Geburtsdatum befindet? Möchte ich, dass die Anbieter jetzt auch noch zusätzliche Informationen über den Nutzer bekommen? Übrigens in der Situation, wo jedenfalls nach deutschem Rechtsverständnis die Mediennutzung im Internet auch immer anonym möglich sein muss. Ja, auf einmal muss ich mich gegenüber dem Anbieter offenbaren, ich muss mich identifizieren und der bekommt noch ein Bild von mir und der bekommt noch ein paar Zusatzinformationen von mir. Das ist nicht schön aus datenschutzrechtlicher Sicht. Dennoch wird man sehen müssen, dass an solchen datenschutzrechtlichen Fragestellungen das Schutzziel nicht aus dem Auge verloren werden darf. Wir müssen die Kinder schützen und wir müssen das datenschutzkonform machen. Aber es wird sicherlich nicht eine Lösung sein, dass wir sagen, naja, Datenschutz ist so gewichtig und beherrscht alle anderen Interessen und Werte im Staat, dass wir den Kinderschutz darüber halt leider nicht ausüben können oder nicht durchführen können. Das wird die Lösung nicht sein können, sondern da wird man eine kluge, ausgewogene Lösung finden müssen, die zum Beispiel bedeutet, dass die Anbieter eine Prüfpflicht haben, dass sie das auch verifizieren müssen und umgekehrt, dass man zum Beispiel auch in solchen Kontexten die Eltern stärker wieder mit einbindet und ihnen vielleicht auch von Seiten der Anbieter mehr Kontrollmöglichkeiten gibt, sie einbezieht, ihnen vielleicht ein Feedback gibt über Themen, mit denen sich die Kinder beschäftigen. Ich glaube, da wird man eine ausgewogene Lösung finden und die haben wir im Moment nicht. Im Moment läuft der Kinder- und Jugendschutz, der in der Datenschutzgrundverordnung ja auch angelegt ist, Artikel 8 zum Beispiel, der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt sich damit, sehr viele Hinweise darauf, dass Kinder besonders zu schützen sind. Das läuft in der Praxis bislang leer.
Mhm. Ja, richtig.
Vielleicht lass uns einen Aspekt kurz ansprechen, der insofern ganz, ganz spannend ist, als er zeigt, dass die Anbieter nicht tatenlos sind, nämlich dass Meta, der Lieblingsfeind aller Datenschützer, sich durchaus Gedanken darüber macht, Klammer auf, natürlich nicht ganz freiwillig, sondern weil eben dieser Gedanke des Kinderschutzes im Netz auch in den USA stark verbreitet ist, Australien haben wir gehört, natürlich auch in Europa. Instagram hat deswegen damit angefangen, Teenager-Accounts anzubieten, die, wenn man sich dort jetzt anmeldet, zusätzliche Schutzmaßnahmen vorsehen und übrigens auch ab 2025 die Bestandsaccounts bei Instagram verändern soll. Es geht darum, dass wenn Minderjährige, in dem Fall geht es, wenn ich es richtig sehe, um eine Altersklasse zwischen 13 und 16 Jahren, wenn die einen Instagram-Account betreiben, dass sie weniger gut erreichbar sind für Follower oder für Direct Messages, also da ist ein klarer Schutzgedanke dahinter, dass bestimmte sensible Inhalte ihnen nicht angezeigt werden, dass sie, was ich auch gut finde, mal eine Warnung kriegen, wenn sie zu lange am Gerät sind, dass dann nach einem Zeitlimit gesetzt wird und dann nach einer Stunde gesagt wird, übrigens, jetzt wäre es doch mal Zeit oder dass der Empfang nachts runterreguliert wird. Ich glaube, das geht durchaus in die richtige Richtung und zeigt, dass auch die Anbieter jedenfalls reagieren. Ich finde wirklich, es ist höchste Zeit, dass wir uns um das Thema kümmern, nämlich wir verlieren Jahr für Jahr sozusagen Kinder und Jugendliche, die entweder in Suchtverhalten rübermarschieren oder tatsächlich auch psychische Schäden davon tragen. Es geht nicht darum, dass es bei allen der Fall ist. Es geht nicht darum, dass das notwendig oder zwingenderweise so ist. Aber wir sehen die Auswirkungen und machen einfach zu wenig in dem Bereich.
Ja, das denke ich auch. Ja, wir dürfen gespannt sein, was sich da noch tut und wirklich hoffen, dass sich da etwas tut. Ich denke, die Vorschläge, die du zuletzt erwähnt hast, das sind ja auch wirklich gerade mit Blick auf den verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz natürlich auch wesentlich mildere Mittel als einfach eine ganz starre Altersgrenze. Und ich denke, da kann man gut ran aus legislativer Perspektive, sich sowas zu überlegen. Ja, dann Stefan, danke ich dir für dieses Gespräch.
Ich danke dir. Alles Gute.
Jo, ciao. Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.